Samstags Uni im Wintersemester 2017-2018. 500 Jahre Reformation, Luther und die Folgen. Dritter Vortrag. Professor Dr. Honoris Causa, Heinz Schilling, 517, Der Mönch und das Rhinoceros.
Also, die 500-Jahr-Feier fand in einem Moment statt, in der sich das europäische Geschichtsbild globalisiert und Historiker, aber auch Politiker oder Kirchenführer nicht mehr naiv davon ausgehen können, dass weltgeschichtliche Umbrüche nur in Europa aufbrachen. Die EKD, wer das etwas verfolgt hat, hat ja, oder die Ausstellung in Berlin gesehen hat, hat ja diese weltgeschichtliche Perspektive, aber nicht eingenommen. Im Gropiusbau ist ja die Ausstellung zur Weltwirkung der Reformation, dass eben doch inzwischen rund um den Globus lutherische und protestantische Gemeinden vorhanden sind. Das ist nicht meine Perspektive heute. Das ist ja ganz richtig und auch wichtig, dass man sich daran erinnert, sondern mir geht es um das Jahr 1517 und um die Frage, das will ich gleich noch etwas näher exemplifizieren, die Frage, wie in diesem Moment Weltgeschichte sich entwickelte, ob eben nur in Wittenberg oder auch anderswo. Dieser Situation, also die Ausweitung der Perspektive über Europa hinaus, kommt der Geschichtswissenschaft eine besondere Aufgabe zu. Historiker dürfen Luther und die Reformation nicht den Theologen, Politikern oder Journalisten überlassen. Vielmehr müssen sie die Erinnerung mitgestalten, und das haben sie auch so sehr. Ich weiß nicht, wie weit Sie das verfolgt haben. Es hat ja eine bemerkenswerte Professorenschelte von Seiten der EKD. Die Allgemeinhistoriker hat er vorsorglich ausgelassen, aber eine Schelte der Kirchenhistoriker, dass sie nicht in der richtigen Weise mit in das Jubeljahr einstimmten, sondern immer wieder Details und Gegenargumente. Aber so ist eben Wissenschaft, und in dem Sinn haben Wissenschaftler es an solchen Gedenkjahren sehr schwer, sich durchzusetzen. Aber gleichwohl müssen sie mit das Gedächtnis gestalten, und das haben sie, glaube ich, auch durch ihre Bücher. Sie müssen das machen, um unkontrollierten Mythenbildung entgegenzutreten, den positiven, aber auch den negativen, etwa das Negative, ein direkter Weg geht von Luther zu Adolf Hitler. Diese Wohlfeile, zu meiner Erschütterung vor einigen Jahren in meiner Kirchengemeinde erlebte Darstellung, die man nun just den Konfirmanden beibrachte, die direkte Linie von Luther zu Hitler, die hat sicherlich keine Basis bei einer intensiven Quellenanalyse. Konzentriert auf das Jahr 1517 bürste ich im Folgenden den eingefahrenen Luther-Mythos gleichsam gegen den Strich. Übrigens, das fällt mir jetzt auch vor Ihrer Einführung, diese Formulierung, eine Frage, einen Mythos, ein historisches Phänomen gegen den Strich zu bürsten. Das heißt, anders zu fragen, als es die Regel ist, oder andere methodische Ansätze anzuwenden als in den gängigen Darstellungen. Das ist eine Formulierung von Gottfried Schramm, die ich vor 50 Jahren gehört habe, und wer mit ihm zu tun hatte, wird das vielleicht auch erinnern. Eine historische Frage gegen den Strich bürsten, also gegen die übliche und allgemeine Interpretation. Also konzentriert auf das Jahr 1517 bürste ich im Folgenden den eingefahrenen Luther-Mythos gegen den Strich und stelle die singuläre universalgeschichtliche Bedeutung des Thesenanschlages in Frage. Nicht um das Faktum der Thesen in Frage zu stellen, ob sie nun angenagelt, brieflich verschickt oder gar angeklebt, so die Jüngste wollte in der unverwüstlichen Debatte, die so kürzlich der Stoßseufzer des Nestors Bernd Möller der Reformationsforschung mit jedem neuen Beitrag an Kuriosität gewönne, so die Aussage Möllers. Und dass dieser Mythos Er wird, ich habe den Eindruck, er wird gerade wieder gestärkt. Wenn Sie mal verfolgt haben an den Tagen des Reformationsfeierlichkeiten im Fernsehen in den letzten Jahren, hatte man schon dieses Luther hat die Thesen angeschlagen zurückgenommen. Jetzt tritt die Formulierung wieder ganz nach vorne und geradezu eigensinnig auf dem Staatsakt in Wittenberg. Der Ministerpräsident Haseloff von Sachsen-Anhalt begrüßte uns und sagte, hier nicht fernab, das ist so ein neues Stadthaus, nicht fernab von der Thesentür an die Luther die Thesen angehämmert hat. Und dann hat er nochmal Atem geholt und hat gesagt, ich betone es und wiederhole es, angehämmert hat. Also es wird wieder... Haseloff kann man nun nicht sozusagen Verdacht haben, er mache das im protestantischen Bewusstsein, er ist ja Katholik. Aber Sie sehen, wie Mythen benutzt werden können. Er will natürlich für sein Land Sachsen-Anhalt so viel wie möglich noch von dem Luther-Hype auch noch in den nächsten Jahren haben. Von daher ist es zu empfehlen, eben nicht hin und her zu diskutieren, was war und wie ist es. Und die Verschickung ist ja wesentlich weniger spektakulär, aber historisch natürlich sehr wichtig, wenn Luther nicht von vornherein schon gegen die Kirche gehämmert hat, sondern das verschickt hat, ist natürlich die Ausgangssituation eine völlig andere. Aber für den Tourismus in Sachsen-Anhalt ist der Hammermythos natürlich sehr vorteilhaft. Sie sehen, ich kämpfe also überhaupt nicht gegen Chimären, sondern gegen den real existierenden Mythos. Meine Perspektive ist eine andere, also nicht, ob das nun angehammert worden ist oder nicht. Ich ergänze die Lupe der Wittenberger Feldforschung um das globalgeschichtliche Fernrohr, und zwar mit dem Zweck, den Stellenwert des Reformationstages innerhalb des Jahres 1517 ins Blickfeld zu bekommen. Makrohistorisch und geschichtspolitisch gesehen geht es somit um den bei Protestanten weiterhin lieben Mythos einer Monopolstellung der Reformation bei der Anbahnung des weltgeschichtlichen Wandels, der unsere Gegenwart hervorgebracht hat. Es ist nüchtern zu erheben, was 1517 geschah und welche Weichen für kurze oder langanhaltende Veränderungen in diesem Jahr oder natürlich auch in den Jahren davor und danach gestellt wurden. Die Perspektive soll also durchaus global sein, nicht zuletzt, weil die von den Anhängern der protestantischen Weltgeschichtsdeutung ins Zentrum gerückte Tat Luthers universell begründet und universell gemeint ist. Eine Globalgeschichte im heutigen Sinne kann damit aber nicht gemeint sein. Zu isoliert standen sich damals die Weltreligionen, ihre Gesellschaften, Völker und Kulturen gegenüber. Die Zeit erlaubt es nicht, Ihnen das ganze Welttheater des Jahres 1517 vor Augen zu stellen, wie es in dem kleinen Büchlein vorgeführt wird. Ich beschränke mich auf drei Kreise, die ich gleichsam von innen nach außen mit Ihnen abschreiten möchte. Erstens, die innerchristlich-europäische Perspektive fokussiert auf das kirchliche und religiöse Reformpotenzial des Jahres 1517. Ob denn tatsächlich nur der Wittenberger Aufbruch innovativ war oder nicht auch andere Ansätze in der Kirche vorhanden waren. Das ist also eine durchaus europäisch-christlich-ökumenische Perspektive. Zweitens dann aber eine politisch, geradezu geopolitisch, was in meinem Fach augenblicklich nicht mehr sehr gutiert wird, was aber meines Erachtens weiterhin außerordentlich wichtig ist, eine Frage von Ereignissen des Jahres 1517 und ihre geopolitische Tragweite, von denen ich meine oder es sehr plausibel ist, dass sie bis heute fortwirken und damit dann ja auch deutlich ist, dass sie von weltgeschichtlicher Bedeutung waren. Drittens schließlich die Begegnung mit außereuropäischen Kulturen und daher ist dieser Titel das Rhinozaros und der Mönch, eine geniale Lösung, wie ich meine, der Designer oder der Grafiker des Hauses Beck, Auch nicht zuletzt dadurch, dass offenbar Menschen verwirrt werden, wenn sie dieses Buch sehen. Ich bin schon gefragt worden, ja, was soll denn das Rhinoceros? Das symbolisiert doch offensichtlich den Papst. Und dann muss ich sagen, nein, das ist anders gedacht und so ist das auch. Kenner wissen natürlich, dass das Dürer ist, nicht? Aber das ist eben nicht überall der Fall. Also das erste Schlachtlicht, Innovationen innerhalb des Christentums, Reformen ohne den Papst, Spanien als Vorreiter. Und da horchen doch viele Protestanten auf, jedenfalls viele meiner kirchengeschichtlichen Kollegen, die sagen, ja, Spanien war doch immer reformunfähig, Spanien war immer rückständig, Spanien war immer ganz hinten. Das ist die Legenda Negra der protestantischen Nationen, die Niederlande und der Engländer. Wenn man das Jahr 1517 oder das späte Mittelalter sich vor Augen führt, ohne durch die Lutherbrille zu schauen, dann sieht es anders aus. Luther und die traditionelle protestantische Reformationsgeschichte sehen in der Wittenberger Religion ein Ereignis, das alternativlos sei, um überhaupt Reformen in der Kirche in Gang zu bringen. Ohne Bruch mit Rom sei eine Reformation von Kirche und Religion nicht möglich gewesen. Die radikale Gegenposition propagierte die Querela Pacis des Erasmus von Rotterdam, die ebenfalls in diesem Jahr erschienen ist und die mit Leidenschaft die Einheit des Christentums als Voraussetzung für den Frieden forderte. Die Ereignisse des Jahres 1517 scheinen auf den ersten Blick nicht Erasmus, sondern Luther und seinem bekanntlich in der Antichrist-These gipfelnden Konfrontationskurs Recht zu geben. Im März gelang es Papst Leo X., das fünfte Laterankonzil feierlich zu beenden, ohne religiöse oder institutionelle Reformen zuzulassen, aber auch ohne die in der Kirche allenthalben sich zu Wort meldenden Reformen allzu sehr vor den Kopf zu Reformer vor den Kopf zu stoßen. In diesem Zusammenhang muss man eigentlich das schon vor Augen haben, was ich im zweiten Kapitel Ihnen vortrage, nämlich die weltgeschichtliche Situation. Die Osmanen hatten bereits im Februar Kairo eingenommen und man fürchtete in Italien eine Invasion. Gerüchte besagten, dass die Osmanen bereits eine Flotte in Alexandria zusammengezogen hätten und dass sie nun auf den Kontinent, den europäischen, das heißt konkret nach Italien, vorstoßen würden. Und Italien hatte man noch Otranto in Erinnerung, die Hafenstadt, wo 1480, ich glaube 80 genau, die Osmanen die Stadt eingenommen hatten und mit furchtbaren Gräueltaten die Christen dort dezimiert hatten. Also das wusste Luther natürlich auch nicht, aber das muss man wissen, dass der Papst nun innerkirchlich für Frieden oder für Ruhe sorgen muss, aber auch zwischen den europäischen Staaten. Seine Friedensmission, er ist doch derjenige, der in der Christenheit, so wie der Generalsekretär der UNO heute, eben für Frieden und Einheit sorgen muss. Und so hatte er das, was sich in Wittenberg da tat, konnte er gar nicht ins Zentrum seines Interesses rücken. Aber er konnte eben auch mit gutem Argument das Konzil verabschieden. Der Papst hatte sich als souveräner Pontifex, das soll heißen, er ist nicht nur wie heute religiöses Oberhaupt einer Konfession oder einer Religion oder der Kirche, sondern gleichzeitig Oberhaupt, das meint mit das Wort souverän, Oberhaupt eines Staates und darüber hinaus eben in der Staatengesellschaft oder Völkergesellschaft Europas derjenige, der schlichten sollte und schlichten musste. Und das war eine hohe Verantwortung. Dass dann auch getrickst wurde und er froh war, dass er das Laterankonzil beenden konnte, steht auf einem anderen Blatt. Der Papst hatte sich als souveräner Pontifex, ein Begriff von Paolo Prodi, gefestigt und als einer der ersten der europäischen Fürsten eine semi-absolutistische Position, jedenfalls zeitweilig, durchgesetzt. Innerhalb der Kirche waren aber längst, und das ist jetzt mein Argument, längst Reformen ohne den Papst auf dem Weg, die Kirche von Grunden auf zu verändern und zu erneuern, wenn auch nicht im Sinne Luthers und der evangelischen Reformation. Ich erinnere nur schlagwortartig, aber sehr wichtig, die berühmte Devotio Moderna, in der ja auch Luther groß geworden ist, eine spirituelle Bewegung im Wesentlichen von Nordwesteuropa, Niederburgund und diese angrenzenden Gebiete, auch Norddeutschlands. In dieser Tradition steht Luther selbst. In dieser Tradition steht aber auch sein hauptpolitischer Gegner, nämlich Karl der V., der spätere Kaiser, der ja in Niederburgund, ganz konkret am Hof seiner Tante in Mechelen, groß geworden ist. Dieser Tradition steht aber auch der Papst Hadrian, der nach Leo dem X. Den Thron bestiegen hat. Hier sieht man diese Gemeinsamkeit und gerade bei Karl dem V., das ist in meiner Biografie sehr ausführlich dargelegt, bei Karl dem V. sieht man, wenn man diese Perspektive einnimmt, doch eher die Nähe zu Luther als die Gegnerschaft zu Luther. Und das fußt in dieser spätmittelalterlichen Laienfrömmigkeitsbewegung der Devotio Moderna. Auf der verfassungsgeschichtlichen Seite könnte und müsste man an die Konkordate anknüpfen und darauf hinweisen und das landesherrliche Kirchenregiment, das in Deutschland sich bereits im späten Mittelalter ausgebildet hatte und dann in den protestantischen Landeskirchen, die ja heute noch die Struktur der evangelischen Kirche in Deutschland bestimmen, sich fortsetzte. Da sind ohne Zweifel Unterschiede, aber für mich ist zunächst einmal diese Perspektive der Gemeinsamkeit wichtig, sodass man sagen muss, das angeblich so revolutionäre Landeskirchentum der Protestanten ist eigentlich eine Ausformung einer längeren Tradition, die zunächst beide später getrennten Kirchen, die in der Kirche, eben in der Kirche vorher bis 20 und noch darüber hinaus, kann man ja nicht von protestantisch und katholisch sprechen, das ist noch die Kirche, die in der Kirche sich entwickelt hatten. Es wären noch weitere vorreformatorische Reformansätze zu nennen. Ich skizziere stattdessen ein konkretes Ereignis des Jahres 1517, und zwar aus Spanien, das zu dieser Zeit Vorreiter kirchlicher und religiöser Reformen war. Das ist wieder die über Luther zurückgehende Perspektive, nicht die Aussagen von Luthers und der Folgen, da hat sich ja nie was getan, da konnte der Protestantismus sich nicht durchsetzen, weil sie so traditionell, weil sie so zurückgeblieben sind. Nein, gehen Sie vor Luther zurück, werden Sie dem zustimmen müssen, was ich sage, nämlich, dass Spanien geradezu Vorreiter kirchlicher und religiöser Reformen war. Der spanische Aufbruch lässt sich nicht auf die Inquisition reduzieren, wobei dieses Instrument auch sehr differenziert zu beurteilen ist, ist aber nicht darauf zu reduzieren, sondern daneben gibt es eben, und das darf nicht durch die Inquisition überschattet werden, Reformansätze. Der Iberischen Halbinsel war das gelungen, was die spätmittelalterlichen Erneuerungsbestrebungen in den meisten übrigen Ländern Europas in einen Sumpf von Interessenskonflikten geführt hatte und dort festfahren ließen, nämlich die soziale und geistig-moralische Reform des Klerus, der Orden ebenso wie der Weltgeistlichkeit. Das war das Verdienst der katholischen Könige Isabella und Ferdinand, die das Visitationsrecht der Krone durchsetzten und regelmäßig Visitationen durch ihre Länder schickten. Und wer ein bisschen die Reformationsgeschichte kennt, der weiß auch, wie hoch die Visitationen, die Luther, aber unter Leitung der Landeskirchen, der Landesherren, in Sachsen und dann auch später in anderen Ländern durchführte. Auch das ist ein Instrument, das bereits vor der Reformation in anderen Ländern und hier konkret in Spanien eingesetzt wurde. Die eigentlichen Impulse des religiösen Wandels kamen aber aus der spanischen Kirche selbst, in der sich ausgangs des 15. Jahrhunderts ein beeindruckend offenes und lebendiges Reformklima entfaltete. Das gilt für den 1373 gegründeten Reformorden der Hieronymiten, der Anfang des 16. Jahrhunderts das Land mit 49 Konventen überzog, ebenso wie für eine Reformgruppe innerhalb der spanischen Benediktiner, die sich der neuen Spiritualität der niederländischen und bereits erwähnten Devotio Moderna geöffnet hat. Durch diesen geistigen Aufbruch und durch eine ganz außergewöhnliche Zusammenarbeit zwischen Krongewalt und Kirchenführung bei der Durchsetzung der neuen Disziplinforderungen war in Spanien ein Klerus herangezogen worden, der an religiös-reformerischem Eifer, Sittlichkeit und Bildung den Klerus anderer Länder überragte. Kopf der Reformen war Francesco Jiménez de Cisneros, Erzbischof von Toledo, und Beichtvater der Könige, nach dem Tod König Ferdinands, gerade im Jahre 1517 sogar Regent, politischer Regent Kastiliens. Cisneros hatte begierig die neuen religiösen Ideen reformerischen und mystischen Charakters aus dem Ausland aufgegriffen, insbesondere Gedanken Savonarolas, Katharinas von Siennas und auch Erasmus von Rotterdam. Um die Verbreitung der Reformschriften zu beschleunigen, förderte Cisneros gezielt den Buchdruck. Sie sehen auch das, was ja zu Recht gesagt wird, wie wichtig das für Luther war, hat es auch vor Lutherisch bereits in Ansätzen gegeben. Und eine weitere wichtige Perspektive, Wittenberg ist ja die Universität Wittenberg zu Recht in allen Darstellungen sehr hoch gelobt worden, aber auch das muss man in eine vergleichende Perspektive setzen und dann sieht man, dass bereits 1499, also ein gutes Dezennium vorher, die Universität von Alcalá oder nach dem römischen Namen dieser spanischen Stadt, die Universität Complutense, gegründet worden war. Die spanische Complutense-Universität wurde sogleich zum Zentrum des geistigen und religiösen Aufbruchs auf den Grundlagen der neuesten wissenschaftlich-humanistisch-philologischen Kenntnisse, wie es dann ja auch die Schwestergründung, könnte man fast sagen, die dann später eben zu einer Gegengründung fast stilisiert worden ist, in Wittenberg geschehen ist. Für diese Bestrebungen in Alcalá brachte das Jahr 1517 einen Höhepunkt, nämlich den Abschluss eines vor 15 Jahren begonnenen großen Editionsprojektes, das weitgehend aus dem Privatvermögen des Erzbischofs finanziert worden war, weil dieser, wie der Volksmund sagte, reich wie ein Fürst war, aber wie ein Mönch lebte. Mit der Vollendung des druckfertigen Manuskriptes des Alten Testamentes war im Frühjahr 1517 die Arbeit an der Complutensischen Polyglotte zu einem glücklichen Ende gekommen, nachdem das Neue Testament bereits 1514 gedruckt worden war. Damit hatte Spanien die erste polyglotte Gesamtausgabe der Bibel auf dem Stand der neuesten philologischen Erkenntnisse hervorgebracht. Das bedeutete einen Meilenstein in der frühmodernen Bibelwissenschaft. Hätte man 1517 unter europäischen Gelehrten eine Umfrage gemacht, wo das aktuelle Zentrum der modernen Bibelwissenschaft läge, wäre mit Sicherheit nicht Wittenberg, sondern Alcalá genannt worden, eventuell noch Basel, wo im Jahr vorher ja das Neue Testament in griechischer Sprache von Erasmus erschienen ist. Innerhumanistische Querelen, insbesondere die Eitelkeit des Erasmus, das muss man wohl so sagen, denn der wollte keine Konkurrenz zu seiner gerade herausgegebenen griechischen Edition des Neuen Testamentes haben. Innerhumanistische Querelen verzögerten den Druck der im Manuskript nun vorliegenden Version des Alten Testamentes über Jahre hin. Erasmus hatte beim Papst interveniert, dass er die Druckerlaubnis nicht gab und das zog sich über Jahre hin. sodass die komplutensische Polyglott erst Anfang der 20er Jahre in 6 stattlichen Bänden vorlag. Aber in den knapp 5 Jahren seit Abschluss des Manuskriptes der Komplutense hatten sich die religiösen und kirchenpolitischen Konfliktlinien dermaßen verändert, dass die unmittelbaren Wirkungen dieses spanischen Pionierwerkes begrenzt blieben. Und man kann dieses gewaltige Werk auch nur noch in wenigen Bibliotheken finden. Ein Vorteil des Reformationsjahres, eine große Ausstellung in Zeitz. Ich habe nie diese Polyglott-Bibel gesehen. Als wir das Museum in Zeitz besuchten, war eine ausgestellt, nämlich aus dem Bestand der großen humanistischen Bibliothek von Julius Pflug. Julius Pflug wurde in letzter Minute als katholischer Bischof von Naumburg-Zeitz eingesetzt, um die lutherische Flut zu bremsen. Und er war ein hochgelehrter Humanist und Katholik, keineswegs ein sozusagen Starkköpfiger, der Luther bekämpfen wollte, sondern geradezu mit so einem Instrument, mit den Lutheranern oder mit Melanchthon insbesondere, diskutieren wollte. Er besaß eine dieser Polyglott-Bibel. Aber wie gesagt, außerordentlich geringe Wirkung, aber das soll den Historikern natürlich nicht dazu befleißigen zu sagen, das war unbedeutend. Aufs Ganze gesehen war die Iberische Halbinsel bereits vorreformatorisch das geleistet worden, was anderwärts erst der reformatorische Aufstand und die trientinische Reaktion darauf erzwangen, also die Reformation und die katholische Reform. Das hat wie nichts anderes die Spanier gegen die lutherische Häresie imprägniert. Es ist also eine falsche Perspektive, wie man immer wieder liest. Spanien ist von Luther nicht tangiert gewesen, weil staatlicher Gewalt dagegen war, weil Spanien sowieso unbeweglich war in umgekehrt, weil in Spanien bereits wesentliche Elemente geleistet waren, war Spanien sozusagen gegen das Luthertum imprägniert. Und in der Zeit dann Philipps II. Wurden dann auch die Ansätze, die sich da und dort ergaben, sofort zertreten. Das ist natürlich auch richtig. Vergleichbare Ansätze praktischer Kirchenreformen, das kann ich nur noch erwähnen, brachen auch in anderen Ländern, ja auch in Rom selbst auf. Die Bruderschaft des Oratorio del Divino Amore, zu der sich die italienischen Reformströmungen zunächst in Genua, dann in Rom und anderwärts institutionalisierten, stellte nicht fromme Werke zugunsten des eigenen Seelenheils ins Zentrum, sondern das Ideal gelebter, die Person durchdringender Caritas, die sie als eine von Gott geschenkte Gnade begriffen. Eine Distanz zur herrschenden Werkfrömmigkeit also, wie sie im selben Jahr auch die Ablassthesen des Wittenberger Augustiners prägten. Bei der Realisierung im kirchlichen Alltag indes schlugen beide, also die Wittenberger und die römischen Reformströmungen, unterschiedliche Wege ein. Die Italiener setzten auf den Klerus selbst, der durch Verbesserung seiner Bildung, Frömmigkeit und Disziplin den Laienstand gleichsam organisch nach sich ziehen und damit die Priesterkirche wieder auf den Stand der Reinheit bringen sollte. Luther dagegen entwickelte aus seiner Gnadenlehre die These vom Priestertum aller Getauften und machte damit einen zur Vermittlung des köstlichen Heils notwendigen Priesterstand überflüssig. 517 indes war ein solcher fundamentaler Gegensatz noch nicht zu erkennen. Erst als die römische Hierarchie keine Antwort auf die im Oktober 517 veröffentlichten Ablassthesen gab, traten die beiden Wege der Reform Schritt für Schritt auseinander, wurde Luther zum systemsprengenden Reformator und die bei Rom bleibenden Reformer zur systemstabilisierenden Stütze des Papsttums. Der Blick auf das Jahr 1517 lässt erkennen, dass die in der Geschichtswissenschaft übliche Abfolge Reformation gegen Reformation nicht der historischen Wirklichkeit entspricht. Es handelte sich vielmehr um zwei Ausprägungen der Kirchenreform, die sich unter dem Druck der Ereignisse von Entscheidungen und Fehlentscheidungen antagonistisch herausbildeten. Das Jahr 1517 markiert also eine Scheidelinie, insofern als das tief verwurzelte Reformverlangen der Kirche in zwei alternative Wege des religiösen und kirchlichen Aufbruchs auseinandertraten, den radikalen Systembruch der Wittenberger Reformation und die systemkonforme Reform der römischen Kirche von innen heraus. Ich spreche lieber, um das sehr deutlich zu machen, die protestantische Reformation und die katholisch-römische Reformation. Durch dieses Auseinandertreten einer lang anhaltenden Reformströmung in der Christianitas wurden Gegensätze heraufbeschworen, die in der Perspektive des Jahres 1517 inhaltlich, sachlich ganz und gar unbegründet waren. Und das, finde ich, ist eine wichtige ökumenische Perspektive heute. Nicht nur sagen, das lieben ja die Kirchen fordern augenblicklich, jedenfalls die, die ich kenne. Ach, das ist ja alles gar nicht so wichtig, wir wollen doch lieb zueinander sein und dann funktioniert das alles. Da bin ich skeptisch. Es wäre wesentlich wichtiger zu sagen, wie war denn im Jahre 1517, was war da notwendig zu einem Konflikt, was hätte verhindert werden können und vor allen Dingen, wo sind die gemeinsamen Wurzeln? Und das hat mich immer gewundert, der letzte zurückgetretene Papst, der, wie ich einen sehr klugen Artikel in der Badischen gerade entnommen habe, positioniert wird gegen den neuen Papst, was ich ganz unglücklich ansehe, der hat ein mehrbändiges Buch über Christusfrömmigkeit geschrieben. Dass ihm da nicht aufgefallen ist, dass Luther auch eigentlich im Kern nichts anderes tat als Christustheologie. Das ist noch die Prägung des Konfessionalismus der 20er, 30er Jahre in Bayern. Nicht? Ratzinger hat das vielleicht gar nicht gesehen. Und wenn er es gesehen hat, hat er gesagt, ja nicht sagen, ja nicht deutlich machen. Nicht? Und da ist jetzt der neue Papst, der in diesen konfessionalistischen Traditionen, die ja nicht auf das Jahr 1517 zurückgehen, sondern erst die Folge davon war, der ist da völlig unbefangen. Und da kann nun in der Tat ein Neuansatz beginnen. Aber ich meine schon, indem man sehr genau auf die Ursprünge zurückgeht und nicht so tut, als wenn das alles nicht so wichtig wäre. Wenn man bedenkt, Abendmahlsgemeinschaft und so weiter, wenn man bedenkt, und da werden die Protestanten manchmal ziemlich ungeduldig, manchmal auch aggressiv, kann das nicht endlich geklärt werden, wenn man sich deutlich macht, dass die Lutheraner und die Reformierten nahezu 500 Jahre gebrauchten, bis sie gegenseitig die Abendmahlsgemeinschaft, nämlich mit der Leuenberger Konkordie, in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts anerkannte, dann müsste man, glaube ich, auch etwas mehr Geduld haben mit der Entwicklung in Rom. Aber, wie gesagt, mein Plädoyer ist, sich deutlich zu machen, dass diese Antagonisierung da erst einsetzt und sich wirklich dann über Jahrhunderte hin sehr als Feindschaft geradezu artikuliert. Ich will nur ein Beispiel nennen, man könnte das Zölibat nennen, man könnte Maria nennen, die glücklicherweise im Bereich des Luthertums, bei den Reformierten bin ich etwas skeptisch, deshalb habe ich keine Erfahrung, aber im Luthertum doch wieder hochgewertet wird. Ganz nach Luther, der Luther, der eine hohe Magnificat-Auslegung und Hochlob Mariens geschrieben hat. Also diese Antagonisierung, ich habe es in Köln erlebt, mit Maria haben wir nichts zu tun, um Gottes Willen. Das ist unlutherisch. Und das wird jetzt auch erkannt und diese Antagonisierung wird da zurückgenommen. Dasselbe betrifft die Bibel. Man hat jetzt in den Jahren immer wieder gehört, und zwar eher von katholischer Seite konkret, von der Staatsministerin für Kultur. Luther brachte den Christen die Bibel. wenn Sie das in Erinnerung haben, was ich gesagt habe. Und noch hinzukommt, dass just im Jahre 1513, als Leo auf den Thron kam, ihm ein Gutachten vorgelegt wurde von hohen Klerikern. Heiliger Vater, die Bibel muss im Gottesdienst in Volkssprache benutzt werden. Denn die Priester verstehen ja teilweise selbst nicht, wenn sie da Latein lesen, was damit gemeint ist. Dann sehen Sie, wie das, was dann Luther herausgebracht hat, bereits angelegt war. Und nun kommt das, ich antworte Frau Grüters, wenn sie, hat sie jetzt auch wieder vorgetragen in Wittenberg, das ist ja richtig, dass Luther die Bibel herausgestellt hat. Man muss sagen, Luther brachte dem einen Teil der lateinischen Christenheit die Bibel und nahm sie dem anderen Teil. Nämlich, weil nun die Bibellektüre und die Konzentration auf die Bibel in dieser Antagonisierung als was typisch Protestantisches empfunden wurde, wie auf der anderen Seite Maria als was typisches Katholisches, entwickelte sich das auseinander, wie ich meine, eher unnötig. Aber so war der Verlauf der Geschichte. Kommunizierende Röhre, wenn die eine hoch und runter und Antagonisierung. Und das müsste man erkennen und aufarbeiten. Und das wäre nach meinem Dafürhalten eine wichtige Basis der Ökumene. Nun habe ich mich dazu sehr darauf konzentriert, weil sozusagen sehen Sie das dem Kölner Protestanten als Leidenschaft nach, gerade diese Zusammenhänge zu betrachten. Jetzt will ich aber doch zum Teil 2, die militärisch-machtpolitischen Ereignisse von geostrategischer und universell-kultureller Tragweite. 1517, 18, wann muss ich Schluss machen? 15, 17, 18 war nicht das verbreitete Reformverlangen und schon gar nicht die fernab an den Grenzen der Zivilisation, so Luther selbst ja zu Wittenberg, formulierten Ablassthesen, die Rom und die Christenheit in Atem hielten. Das waren vielmehr die Vorgänge auf der nordafrikanischen Gegenküste. Am 23. und 24. Januar brach unter dem Ansturm der Janitscharenheere das Mamelukenreich zusammen, das seit Mitte des 13. Jahrhunderts als Herrschaft von Heerführern, ehemaliger Militärsklaven in Syrien und Ägypten sich etabliert hatte und in diesem Raum für Frieden gesorgt hatte, eben für über mehrere Jahrhunderte hinweg. Von Sultan Selim persönlich angeführt, war das osmanische Heer in einem triumphalen Siegeszug über Aleppo und Damaskus vor die Hauptstadt Kairo geführt worden, wo sie dem Mamelukenherrscher den Todesstoß versetzten. Indem damit der Weg die nordafrikanische Küste entlang in Richtung westliches Mittelmeer und dort in Konfrontation zu Spanien. Und das ist auch wichtig, das trage ich heute nicht mehr zu. Ich nenne das den arabischen Frühling und spreche von einem kastilischen Herbst. Im Herbst folgt der Habsburger, der Erzherzog von Österreich und Herzog von Brabant, Karl, in Spanien auf seinen Großvater. Und hier bahnt sich dann die, erst da, bis dahin ist noch Portugal führend, dann bahnen sich der Konflikt zweier Weltreiche an. Und die im Mittelmeer stoßen sie aufeinander, weil eben die Osmanen nun am nördlichen Rand Afrikas nach Westen vorstoßen. Vor allem aber brachte die noch im selben Jahr angetretene Oberherrschaft über Mekka dem osmanischen Sultan den Anspruch auf Führung in der islamischen Welt. Damit war das um 500 in Bagdad begründete, Mitte des 13. Jahrhunderts nach Kairo transferierte abbasidische Kalifat beendet. Zwar errichtete der türkische Sultan nicht sogleich ein institutionalisiertes osmanisches Kalifat, konnten die türkischstämmigen Sultane doch beim besten Willen nicht behaupten, Mitglieder der Quarisch, des in Mekka beheimateten arabischen Stammes des Propheten zu sein. Gleichwohl traten einzelne Sultane gestützt auf die unbestreitbare militärische Überlegenheit zu besonderen Anlässen als Kalifen auf. So insbesondere Selims Nachfolger Soliman II., der Prächtige, der dann bis vor Wien zieht. Übrigens, das geht auch gelegentlich verloren, in der Rage gegen die Türken zu formulieren, ein hochgebildeter urbaner Herrscher, der in seinen Gesetzestexten nicht nur als Großkhan des Erdreiches auftrat, sondern gelegentlich auch als Kalifa des Gottgesandten. So oder so, die 517 eröffnete Tradition des osmanischen Kalifats bedeutete in mehrfacher Hinsicht eine weltgeschichtliche Weichenstellung, die der Reformation im lateinisch-christlichen Zivilisationskreis vergleichbar ist. Denn sie festigte die osmanisch-sunnitische Interpretation des wahren Islams und ermöglichte ein entsprechendes disziplinierendes Vorgehen gegen die Scharia, zunächst innerhalb des Osmanischen Reiches selbst. Macht- und außenpolitisch verlieh sie dem geostrategischen Gegensatz zum benachbarten schiitischen Persien, heute Iran, eine vertiefte und die osmanischen Kräfte stärkende Legitimation. Die Gegensätze liegen uns ja oder werden uns fast täglich abends im Fernsehen vorgetragen. Und schließlich gab die neue geistliche Würde Sultan Soliman dem ersten Sohn und Nachfolger des Siegers vor Kairo die Legitimation und das propagandistische Rüstzeug, sich in dem sogleich mit aller Macht entbrennenden Ringen mit dem lateinisch-christlichen Europa und hier ganz konkret mit Karl V., der in eben jenem Jahr an die Regierung kommt, die Möglichkeit einer Endzeitlegitimation. Er konnte als Endzeitherrscher sich darstellen und dadurch in der damals weit über Europa hinaus üblichen eschatologischen Interpretation der Zeitgeschichte, also die Zeitgeschichte immer als Teil der Heilsgeschichte, das ist ja etwas, was uns heute völlig verloren gegangen ist, deswegen plädiere ich ja immer für die Fremdheit und nicht für die Nähe Luthers. Und auch der osmanische Herrscher sah die Zeitgeschichte als eschatologisches Geschehen und konnte nun durch diese Interpretation, durch diese Position im Islam, die er erreicht hatte 1517, mit den Opponenten in Europa, das heißt mit dem Papst und mit dem Kaiser, gleichziehen. Dass die Ereignisse in Syrien und Arabien im Februar 1517 von nicht geringerer weltgeschichtlicher Wirkung als die Thesenveröffentlichung des Spätjahres waren, zeigt eine kontrafaktische Überlegung. Etwa gleichzeitig mit der Eroberung Kairos durch die Osmanen unternahm der portugiesische Vizekönig des Entrado da India den Versuch, die Hafenstadt Jidda handstreichartig einzunehmen und damit den wichtigsten Umschlagplatz der arabischen Halbinsel, zugleich Tor zu den heiligen Städten der Muslime, unter portugiesische Kontrolle zu bringen. Hier ging es natürlich zunächst einmal um die Schifffahrt, um den Handel zwischen Indien und Europa, aber eben selbstverständlich zu dieser Zeit auch gleich eine Konkurrenz der Religion. Die Operation scheiterte. Die weltgeschichtliche Perspektive eines Erfolges ist aber faszinierend. Die katholischen Portugiesen und nicht die muslimischen Ottomanen als Herren über die arabische Halbinsel, das hätte der Neuzeit einen völlig anderen Verlauf gegeben, bis hin zur gegenwärtigen Situation in Syrien und dem neuen Kalifat des Islamischen Staates, über den wir ja auch ständig sprechen. Zieht man die uns gegenwärtig auf den Nägel brennenden Weltereignisse in Betracht, so wird man eher von der bedrückenden Aktualität der Ereignisse im Frühjahr 1517 vor Kairo und der arabischen Halbinsel, denn was uns beunruhigt, geschieht ja alles in diesem Gebiet, das sich damals für 500 Jahre neu organisiert hat. Man wird also eher diese beunruhigende Aktualität sehen, als mit Stolz und Optimismus sich durch den 31. Oktober getröstet fühlen. Aber beides zusammen ist natürlich für uns wichtig. Nun, der letzte Teil, das Hinozaros, Übersee in Europa. Dem europäischen Selbstverständnis nach begann alles, wenn man nicht nur auf Luther schaut, mit einer Rückwendung zur Antike, Humanismus, Renaissance und so weiter. In Wahrheit hatten aber auch die Entdeckungsreisen eine Wissbegierde geweckt, die sich sogleich mit dem innereuropäischen Aufbruch des Wissens und der Kultur amalgamierte. Das war der Beginn eines Prozesses, der Europa immer enger mit den Lebenswelten anderer Kontinente in Beziehung brachte. Diese, in Anführungszeichen, Globalisierung der europäischen Wissenskultur erhielt 1517 sowohl von Westen als auch von Osten her einen neuen Schub, nämlich durch die Begegnung der Spanier mit der ersten amerikanischen Hochkultur auf Yucatan und dem Vordringen der Portugiesen von ihrem Entrado da India ins Zentrum des sagenumwogenen Reiches der Mitte bis nach Peking ins Zentrum des chinesischen Reiches. Das neue Wissen verbreitete sich erstaunlich schnell, und zwar nicht nur bei Entdeckernationen, sondern weit darüber hinaus in einer breit interessierten europäischen Öffentlichkeit von Kaufleuten, Wissenschaftlern, Intellektuellen und Künstlern. Die Entdecker ließen sogleich Zeugnisse der fremden Welten, ihrer Menschen, Tiere, Pflanzen nach Europa bringen. Hier wurden sie sogleich zu Exponaten der Neugier. Also das, was heute ganz groß, ja in der Regel Akzente für die Öffentlichkeit werden ja gesetzt durch Museen heute, nicht mehr durch Bücher. Jedenfalls stellen das die Museumsleute so dar. Das setzt auch bereits in dieser Zeit ein. Und so schickt Karl V. all die Artefakte, die er von Übersee bekommt, sofort auf eine Ausstellungstournee, und zwar zunächst nach Sevilla, dann nach Valladolid und schließlich nach Brüssel. Damit war jedem, der sich dafür interessierte und das Geld zum Besuch dieser Orte aufbrachte, die Möglichkeit gegeben, seinen europäischen Gesichtskreis in die Welt hinaus zu erweitern. Und wem Zeit und Geld zu einer direkten Besichtigung fehlten, dem standen bald wohlfeil auf dem Markt gebrachte Flugblätter mit genauen Beschreibungen und Holzschnitten zur Verfügung. Vor allem Albrecht Dürer, ich zitiere ihn, wunderlich künstlich Ding aus dem neuen Gulden Land 1520 in Brüssel selbst gesehen hatte, sorgte dafür, dass die viel bestaunten Artefakte, allen voran die beiden kunstvoll in Gold und Silber gearbeiteten großen Sonnenscheiben aus Mittelamerika sogleich Aufnahme in den europäischen Wissens- und Kulturkanon fanden. Auch darin kam es zu einer fruchtbaren Verbindung mit dem Renaissanceaufbruch des Wissens, Sammelns und Kategorisierens, insofern dieser bereits in Europa die berühmten fürstlichen Kunst- und Wunderkammern hervorgebracht hatten, die man heute noch besichtigen kann, etwa in der Münchner Residenz, die Kunstkammer Maximilians II. Wie präsent die fremden, exotischen Welten bereits 1517 in Europa waren, das ist ein Argument, Kollegen haben wir teilweise vorgetragen, ja, das entgegengehalten, naja, das ist ja alles sehr schön, aber das war doch in Europa völlig unbekannt. Nein, das war es eben nicht, wenn man sich genau anschaut. Insbesondere die Grafik war sehr wichtig, eben dieses Rhinoceros, das wir vor Augen haben. Wie präsent die Welten durchaus waren, zeigt beispielhaft das berühmte asiatische Rhinoceros Odysseus, das der Gouverneur Albuquerque dem portugiesischen König Manuel aus Indien geschickt hatte. Am 20. Mai 1517 in Lissabon angekommen, konnte es dort im königlichen Gehege von jedermann bewundert werden, aber auch außerhalb Portugals machten binnen kurzem Hunderte von Flugblättern sein Konterfei bekannt. Am Papsthof in Rom bereits im Juli durch den Verstraktat Forma e Natura e Costumi de lo Incerante, Rinocerante, des Florentiner Humanisten und Arztes Giovanni Penny. Wie rasch sich Wissen und Anschauung über die neuen Welten über Europa verbreitete, belegt der bis heute berühmte Holzschnitt Albrecht Dürers, den der Nürnberger noch im selben Jahr riss und vertrieb. Das Bild wird auf die Beschreibung eines Nürnberger Kaufmanns fußen, der das Tier in Lissabon gesehen hatte. Dürer selbst hat es nicht gesehen. Dürers Rhinoceros wurde immer wieder popularisiert, etwa in einer massiven Meißener Porzellanfigur, und gilt auch heute noch als Symbol und Ikone für die Begegnung Europas mit der weiteren Welt und deren intellektuelle und künstlerische Aneignung. für die sammelnde und ordnende Aufnahme fremder Welten und deren Integration in das europäische Wissen und Selbstverständnis. Odysseus ist aber auch zugleich ein Beispiel dafür, wie unterschiedlich präsent das neue Weltwissen in den einzelnen Regionen Europas war. Odysseus war 1517 in Rom am päpstlichen Hof zu bestaunen, wenn auch nur als ausgestopfter Kadaver. Diese Leidensgeschichte kann ich Ihnen hier nicht erzählen. Das Tier ist untergegangen, wurde nach Portugal zurückgebracht, ausgestopft und wieder zum Heiligen Vater geschickt. Mit bestimmten politischen Interessen Manuels, auch die kann ich nicht entfalten. Dass es dennoch sogleich in das Renaissance-Wissen trotz seines Untergangs Aufnahme fand, beweist Raphaels Fresko in der 1517-18 ausgemalten Loggia der Papstgemächer, dass das Rhinoceros in trauter Eintracht mit seinem bereits seit längerem in der päpstlichen Menagerie lebenden ostasiatischen Landmannes, nämlich dem Elefant Hanno, zeigt. Das Rhinoceros und Hanno sind in diesem Fresko zu sehen. Ganz anders in der Stadt, die noch im selben Jahr den Weg zum Antipoden Roms und Kathedralstadt des Protestantismus antreten sollte. Die Stadt am Rande der Zivilisation, also Wittenberg, wie der aus der Großstadt Erfurt kommende Luther über seinen neuen Wohnsitz klagte. Wittenberg war 1517 zwar alles andere als verschlafen. Wittenberg boomte geradezu mit der aufstrebenden Universität, ebenso wie durch mächtige und ambitionierte Herrschaftsbauten voran des wettinischen Residenzschlosses, wo bedeutende Künstler Deutschlands und Italiens beschäftigt waren. Von dem bereits im Süden Deutschlands begierig aufgenommenen neuen Weltwissen indes findet sich in Wittenberg so gut wie keine Spur. Und der Mönch, dessen Hammerschläge nach gut protestantischer Lesart Ende Oktober 1517 die Neuzeit eröffneten, die Hammerschläge, Luders, wie er damals noch hieß, Luders Elternhaus, scheint wenig, wenn überhaupt, von den neu entdeckten Welten berührt worden zu sein. Jedenfalls befanden sich in der an zeitgenössigen Überresten reichen Baugrube, die die Archäologen unlängst neben dem Mansfelder Elternhaus Luthers entdeckten, keinerlei Reste, die auf außereuropäische Welten hinweisen würden. Das gilt auch für den eigenen Haushalt, den der Reformator ein Vierteljahrhundert später im Wittenberger Augustinerkloster gründen sollte und wo wir ja auch das Glück haben oder die Archäologen das Glück haben, die Kloake ausgraben zu können. Das Weltbild des Reformators war und blieb kontinental und von den neuen Welten seltsam unberührt. Über die hiermit markierten Unterschiede wäre länger zu resonieren. Dazu ist jetzt keine Zeit mehr. Betonen muss ich aber, dass diese Gegenüberstellung nicht diffamatorisch verstanden werden darf, die Weltläufigkeit Roms und der Papstkirche gegen die Provinzialität des Protestantismus. Das wäre schon deshalb historisch falsch, weil Wittenberg binnen kurzem zur viel bewunderten Kathedralstadt Luthers und der Gegenreformation aufstieg. Zitat, wer in Rom den Papst und in Wittenberg Luther nicht gesehen hat, der hat, so glaube ich, überhaupt nichts gesehen. Nach diesem Motto richteten sich bereits in den frühen 1520er Jahren selbst Europareisende, die der römischen Kirche treu blieben, so der Pole Johannes Dantiscus, der später Erzbischof im Ermland werden sollte. Und hinzuzufügen ist, dass es geradezu die große Fähigkeit und das große Plus Luthers war, dass er sich ganz und gar auf sein theologisches Problem konzentrierte und die Welt ihn letztlich nicht interessierte. Ihn interessierte diese Frage, wie gewinne ich einen gnädigen Gott? Und indem er die anderen Dinge nicht wahrnahm, hat er sozusagen die Faust zusammengezogen und ist durch die Wand gegangen. Nicht mit den spreizenden Fingern des Weltinteresses, sondern mit der Faust des theologischen Kerns hat er die Reformation. Von daher darf das auch nicht, was ich vorgetragen habe, als ein Argument gegen Luther gebraucht werden. Mir ging es darum, Luther und die Reformation in ihrem Ursprungsland 1517 zu kontextualisieren und damit den Mythos von dem die Weltgeschichte umbrechenden Modernisierungsmonopol des Protestantismus in Frage zu stellen, ohne damit aber die Bedeutung Luthers und der Reformation prinzipiell zu leugnen. Auch das haben Sie ja jetzt immer wieder in Leitartikeln der Zeitungen gelesen. Ich habe es noch in der FAZ gelesen, aber schon einige Zeit her. Sie argumentiert jetzt etwas differenzierter. Es sei ja ganz einfach, oder auch in Italien finden Sie, selbst in Italien, diese seltsame Argumentation, ja, Italien ist in der Krise oder allenfalls Griechenland ist in der Krise, weil sie keine Reformation hatten. Es sind die zurückgebliebenen katholischen Länder, die in Europa die Krise machen, und die Prosperierenden sind die Protestantischen. Darf man eigentlich nicht so genau die Länder in Deutschland selbst betrachten. Das würde ja auch schon gegen diese These sprechen. Aber das ist noch fest verankert, und das ist sozusagen, dagegen argumentiere ich. Auch interkonfessionell und weltgeschichtlich kontextualisiert behalten die Reformation und die damit eingeleitete Erneuerung evangelischer Kirchen innerhalb der lateinischen Christenheit hinreichend Gewicht, dass man Luther durchaus hochschätzen kann und soll. Die für die europäische Neuzeit und die Zivilisation der Moderne über die konfessionellen und weltanschaulichen Grenzen hinaus bedeutsamen Wirkungen der Reformation habe ich im Epilog der Luther-Biografie ausführlich erörtert. Ich habe das hier noch zusammenfassend dargestellt, aber das möchte ich doch jetzt überspringen, wobei mir das Wichtigste ist, dass sich eine Differenzierung der europäischen Kultur ergeben hat, die sich nicht hätte ergeben können, jedenfalls nicht in dieser Schnelligkeit und nicht in dieser tiefgreifenden Wirkung, wenn es bei der einheitlichen Kirche geblieben wäre. Und man muss dann auch hinzufügen, und diese Differenzierung hat natürlich in der europäischen, konkret in der deutschen Zivilisation tiefe Spuren der Feindlichkeit, des Willens der gegenseitigen Vernichtung hinterlassen. Das muss man gerade im Reformationsjahr auch sagen. Nächstes Jahr können wir, ich hoffe nicht mit dem gleichen Aufwand, können wir und müssen wir den Beginn des Dreißigjährigen Krieges uns vor Augen führen. 1517 und der furchtbare Krieg gehören zusammen. Wichtig ist aber auch, wie man wieder da herausgekommen ist mit dem Westfälischen Friedens, aber das kann ich alles und will ich jetzt nicht mehr darlegen. Man kann ja auch in der Diskussion nötigenfalls darauf zurückkommen. Ich würde gerne schließen mit der Frage, das 500. Reformationsjubiläum haben wir nun überstanden, und zwar als ein nationaler Feiertag. Und es wird die Frage gestellt, es wäre doch schön, wenn man den perpetuieren würde, also jedes Jahr ein Feiertag am Reformationstag. Das wäre in Berlin einfach. Berlin wird alljährlich überschwemmt von den Leuten aus Brandenburg, von denen man ja weiß, dass sie so tief lutherisch geprägt sind und auch heute noch diesem tiefen lutherischen Selbstverständnis einen freien Tag, den Reformationstag haben sollen. Frau Käßmann, die ja in beeindruckender Weise den Protestantismus vertritt und in einer, wie ich meine, auch überzeugenderen Weise als viele anderen. Sie wurde am Abend gefragt, ja, wollen wir denn jetzt vom Fernsehen, wollen wir denn jedes Jahr Reformationstag? Sie war begeistert. Ja, das wäre doch was. Und da hat sie offensichtlich, die protestantischen Theologen lassen es nicht sein, es immer konfrontativ zu sehen. Offensichtlich hatte sie dann den nächsten Feiertag im Auge, nämlich Allerheiligen, der bekanntlich in Bayern zumindest, aber vielleicht auch bei Ihnen, das weiß ich nicht, nochmal Feiertag ist. Und dann meinte sie, könnten endlich die Protestanten wieder gleichziehen. und war also begeistert dafür. Was dann kommt, wenn die Muslime auch frei gleichziehen wollen, ist ja das riesige Problem. Ich sehe das etwas kritischer. Natürlich könnte, wenn man einen nationalen Feiertag hätte, könnte man sagen, die Protestanten können sich des lutherischen Selbstbewusstseins, aber da können auch die Katholiken mitmachen, der Freiheit des Christenmenschen. Wir sind frei. Aber 90% der Bevölkerung sind nicht frei, sondern haben frei. Und wozu haben sie frei? Zu Halloween. Nicht? Und von daher halte ich es lieber mit der Kanzlerin, die ihre Rede, und zwar, wie ich weiß, hat sie es in das Manuskript ihrer Redeschreiberin am Schluss hinzugefügt, hat die Rede mit folgendem Satz beendet. Auch die Frage, wie ist mit der Reformation, mit dem Reformationstag? Sie sagte, erinnern wir uns doch lieber alljährlich der Reformation und Luther, jetzt zitiere ich sie, wenn wir in der Weihnachtszeit vom Himmel hoch singen, Luthers Lied in allen 15 Strophen. Herzlichen Dank.